Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 87. Vers der zweiten Sure, der Sure Barare. Mahnend und tadelnd spricht Gott.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون
الله أكبر
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allumfassend und voller Segen seine Huld. Wir gaben Moses die Tora und sandten nach ihm Propheten, einen nach dem anderen. Und Jesus, dem Sohn der Maria, gaben wir deutliche Beweise und bestätigten ihn mit dem Heiligen Geist. Warum nur verhaltet ihr euch jedes Mal, wenn ein Prophet mit göttlichen Weisungen zu euch kommt, er aber eurem Gusto nicht entspricht, hoffärtig und widersetzt euch? Und verleugnet einige von ihnen, und andere tötet ihr.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13T und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 26. Juli 2022, gleich dem 4. Monat 1401, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Dann geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag unter dem Titel US-Oligarchie. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran. Überwachungskameras sind derzeit nicht eingeschaltet. Deutschland kündigt Bereitschaft für Investitionen in iranische Industriegebieten an. Türkei erhöht Öl- und Gasimporte aus Iran. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran. Überwachungskameras sind derzeit nicht eingeschaltet. Der Leiter der iranischen Atomenergieorganisation sagte, wenn die Anschuldigungen im Rahmen des Atomabkommens JCPOA bestehen bleiben, gibt es keinen Grund für die JCPOA-Kameras in den iranischen Nuklearanlagen. Mohammad Islami, der Leiter der iranischen Atomenergieorganisation, sagte am Montag vor Reportern in Teheran bezüglich der Fortsetzung der Zusammenarbeit Irans mit der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA. Das Atomabkommen JCPOA ist das Ergebnis der Verhandlungen zwischen Iran und der G5+1, aber der Westen macht weitere Anschuldigungen gegen Iran aufgrund gestohlener Dokumente und haltloser Behauptungen. Er fügte hinzu, dass der Grund für die Akzeptanz des JCPOA durch die Islamische Republik Iran darin bestanden habe, Anschuldigungen zu beseitigen und Vertrauen aufzubauen. Iran habe zugestimmt, seine Aktivitäten zu begrenzen, um Vertrauen aufzubauen, aber die andere Seite habe sich nicht an ihre Zusagen gehalten. Der Leiter der iranischen Atomenergieorganisation erklärte weiter, die JCPOA-Kameras sollten Anschuldigungen gegen das iranische Nuklearprogramm ausräumen. Aber wenn die Anklage gegen Iran bestehen bleibt, gibt es keinen Grund für die weitere Existenz der JCPOA-Kameras. Islami brachte sein Bedauern über die Rhetorik gegen das iranische Nuklearprogramm zum Ausdruck und sagte, die Islamische Republik hat nie versteckte Aktivitäten und Anreicherungen außerhalb des Rahmens oder ohne Koordination mit der Internationalen Atomenergiebehörde gehabt. Der Leiter der iranischen Atomenergieorganisation erklärte, dass das Ergebnis von 20 Jahren Verhandlungen das JCPOA-Abkommen sei. Und es für Iran wichtig gewesen sei, die Stärke des Verhandlungsteams zu erhöhen und dieses mit vollen Händen in die Verhandlungen zu schicken, damit es sich gegen die überzogenen Forderungen behaupten könne, und das sei passiert. Deutschland kündigt Bereitschaft für Investitionen in iranischen Industriegebieten an. Bei dem Treffen von Michael Schumann, dem Präsident des Bundesverbandes für Wirtschaftsförderung und Außenwirtschaft, BWA, mit Ali Rasulian, dem stellvertretenden Minister für Industrie, Bergbau und Handel Irans, wurde am Montag die Investitionsbereitschaft sowie die Ansiedlung leistungsfähiger deutscher Industrien in iranischen Industriestädten hervorgehoben. Dieses Treffen fand im Einklang mit der Fortsetzung der Wirtschaftsdiplomatie und der Entwicklungsprogramme der 13. iranischen Regierung und dem Zielstaat, die wirtschaftliche und kommerzielle Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern zu fördern, indem man sich auf die Kapazitäten kleiner und mittlerer Unternehmen Irans und Deutschlands stützt. Der Präsident und vier Mitglieder des Bundesverbandes für Wirtschaftsförderung und Außenwirtschaft Deutschlands trafen Vizeminister Rasulian bei der Organisation für Kleinindustrie und Industriestädte Irans und diskutierten Möglichkeiten zur Verbesserung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Iran und Deutschland im Bereich kleiner und mittlerer Unternehmen. Rasulian sagte bei diesem Treffen, dass die Schaffung eines Technologieaustauschzentrums zwischen deutschen und iranischen Unternehmen sehr effektiv sein könne, um die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu fördern. Türkei erhöht Öl- und Gasimporte aus Iran. Der türkische Präsident kündigte an, sein Land werde den Import von Öl und Gas aus der Islamischen Republik Iran erhöhen. Recep Tayyip Erdoğan sagte am Montag in einem Interview mit dem türkischen Sender TRT über den Handel mit den Nachbarn: Der Handel und die bilaterale Zusammenarbeit mit den Nachbarländern werden fortgesetzt. Und es ist Ankaras Ziel, den Einkauf von Öl und Gas aus Iran zu stärken. Teheran war kürzlich Gastgeber einer Sitzung des obersten Kooperationsrates zwischen Iran und der Türkei in Anwesenheit der Präsidenten Ebrahim Raisi und Recep Tayyip Erdoğan sowie anderer hochrangiger Verantwortungsträger beider Seiten. Bei diesem Treffen betonte Präsident Raisi die ernsthafte Entschlossenheit der Islamischen Republik Iran, das Niveau der Beziehungen zu ihren Nachbarn auszubauen und sagte: Iran begrüßt die Verbesserung des Niveaus der Beziehungen zu allen seinen Nachbarn. Und die Republik Türkei genießt aufgrund vieler Gemeinsamkeiten und einer langjährigen Geschichte der Freundschaft eine sehr gute Position in den politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zur Islamischen Republik Iran in der Region. Bei diesem Treffen gab Iran die Bereitschaft bekannt, die Türkei nachhaltig mit Gasexporten zu versorgen. In diesem Zusammenhang wurde vereinbart, dass die Verlängerung des iranischen Gasexportvertrags mit der Türkei für die nächsten 25 Jahre und die Erhöhung der Gasexportmenge auf der Tagesordnung der Parteien stehen sollten, die diesbezüglichen Verhandlungen haben begonnen. Präsident Raisi bewertete bei besagten Treffen die bilateralen Beziehungen als positiv und sich verbessernd und stellte fest, dass es für die beiden Länder notwendig sei, sich dem Ziel eines jährlichen Handelsaustauschs von 30 Milliarden Dollar mit einer prinzipientreuen Politik und der Entwicklung der Zusammenarbeit zu nähern. UN-Sicherheitsrat verurteilt türkischen Angriff auf Nordirak. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat in seiner außerordentlichen Sitzung am Dienstagmorgen den türkischen Artillerieangriff auf die Provinz Duhok im Nordirak verurteilt. In seiner Presseerklärung verurteilte der UN-Sicherheitsrat den Artillerieangriff auf die nordirakische Provinz Duhok und erklärte seine Unterstützung für die territoriale Integrität, Souveränität und Unabhängigkeit des Irak. Die Mitglieder des Sicherheitsrates forderten alle Mitgliedstaaten auf, aktiv mit der irakischen Regierung und anderen zuständigen Behörden zusammenzuarbeiten, um die Untersuchung des Vorfalls zu unterstützen. Am vergangenen Mittwoch griff die Türkei den Ferienort Pererruch in der nordirakischen Provinz Duhok an. Dabei wurden 9 Zivilisten, darunter auch Kinder, getötet und weitere 23 verletzt. Während die Verantwortungsträger in Bagdad darauf beharren, dass der Angriff von türkischen Militärs ausgeführt wurde und man diese für den Tod und die Verletzung irakischer Zivilisten verantwortlich macht, behauptet die Türkei, dass die Streitkräfte des Landes keine Zivilisten angegriffen hätten. Der irakische Außenminister Fuad Hussein sagte in einem Interview mit dem irakischen TV-Satellitensender Al-Somaria: Wenn es ein Problem zwischen Ankara und der PKK, türkisch-kurdische Arbeiterpartei, gibt, darf dieses Problem nicht im Territorium des Irak ausgetragen werden. Einige irakische Militärexperten haben nachgewiesen, dass dieser Angriff aus der Türkei kam. Lavrov: Getreideexportabkommen mit Ukraine verhindert nicht Fortsetzung russischer Militäroperationen in diesem Land. Während seines Besuchs in der Demokratischen Republik Kongo betonte der russische Außenminister, dass das Abkommen über den Export von Getreide aus der Ukraine Russland nicht daran hindern werde, Militäroperationen in diesem Land durchzuführen. Der russische Außenminister Sergei Lavrov erklärte bei einer Pressekonferenz in der Demokratischen Republik Kongo, dass das in Odessa gelagerte Getreide weit entfernt von militärischer Infrastruktur sei, was bedeutet, dass Russland den Export von Getreide aus diesem Land nicht behindern werde. Gleichzeitig würden jedoch die Militäroperationen zur Entwaffnung der Ukraine fortgesetzt. Russland, die Ukraine, die Türkei und die Vereinten Nationen haben am vergangenen Freitag ein Abkommen zur Lösung der globalen Getreidekrise unterzeichnet. Gemäß diesem Abkommen wird die ukrainische Seite die Kontrolle über die Häfen von Odessa, Tschornomorsk und Juschni haben, die Orte des Getreideexports sein werden. Die Laufzeit dieser Vereinbarung beträgt 120 Tage und kann verlängert werden. Wenn dieses Abkommen umgesetzt wird, werden mehr als 20 Millionen Tonnen Getreide aus der Südukraine exportiert, was dazu beitragen kann, die Nahrungsmittelkrise und die Nahrungsmittelpreise in der Welt zu verringern. Der stellvertretende Sprecher der Vereinten Nationen gab bekannt, dass die ersten Schiffe mit Getreide aus der Ukraine voraussichtlich in den nächsten Tagen die Häfen am Schwarzen Meer verlassen werden. Farhan Haq sagte am Montag Ortszeit gegenüber Reportern, auf der Grundlage der am Freitag zwischen der Ukraine, Russland, der Türkei und der UNO erzielten Vereinbarung erwarten wir, dass die ersten Schiffe mit ukrainischem Getreide die Häfen am Schwarzen Meer in den nächsten Tagen verlassen. Er fügte hinzu, dass eine gemeinsame Koordinierungsstelle mit den Schiffen in Kontakt stehen und detaillierte Informationen zu diesen Schiffen liefern werde. Russland kritisiert Fortsetzung militärischer Unterstützung des Westens für Ukraine. Das russische Außenministerium reagierte auf die Bereitstellung weiterer 500 Millionen Euro durch die Europäische Union zur Unterstützung der militärischen Ausrüstung der Ukraine. Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, sagte am Montag in Moskau, Kiew und Brüssel sollten wissen, dass jeder Versuch, auf dem Schlachtfeld zu siegen, in den Abgrund führt. Sie wies darauf hin, dass die Europäische Union, obwohl sie behaupte, friedliebend zu sein, zunehmend in Feindseligkeiten investiere, indem sie die Ukraine mit Waffen und militärischer Ausrüstung unterstütze. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums fügte hinzu, die Bereitstellung eines Budgets für die Lieferung von Waffen zeigt die mangelnde Bereitschaft der Europäischen Union, eine politische Lösung in der Ukraine zu fördern. Unter Bezugnahme auf die Zuweisung von 2,5 Milliarden Euro für Waffenlieferungen an die Ukraine bezeichnete Sacharowa die Europäische Union als einen Partner bei der Tötung von Zivilisten, älteren Menschen, Kindern und bei anderen Kriegsverbrechen, die von der ukrainischen Armee und ukrainischen Nationalisten in der mehrheitlich von Russen besiedelten Region im Osten des Landes begangen werden. Die Europäische Union liefert der Ukraine nur Waffen und verschließt die Augen vor der Korruption der Kiewer Behörden. So Sacharowa weiter. Sie forderte die europäische Polizei auf, offen zuzugeben, dass sich die von der EU in der Ukraine geschickten Waffen in den Händen lokaler Banden befinden. Außerdem erklärte sie, dass der Grund für die Einrichtung des neuen Unterstützungszentrums für innere Sicherheit und Grenzmanagements in Moldawien durch die Europäische Union am 11. Juli 2022 darin bestehe, den Schmuggel von Waffen und Einwanderern zu verhindern. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 33 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 23 Grad, Mashhad 27 Grad, Isfahan 33 Grad, Shiraz 30 Grad und Bandarabas 30 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Hesamuddin Seraj mit dem Titel Hampaye Jeludar.
Go, hey, Shafaro, I'm not in, go, hey, Zerang. چاوش میگوید چاوش میگوید مرا وقت تنگ است گل سفر شد بار بردار من برانی تا بوسگاه وادی ایمن برانی گاه سفر آمد برادر گام بردار چشم از هوس از خود از آرام بردار گاه سفر آمد برادر ره دراز است پروا مکن بشتا همت جان ساز است جلو دار است بر هامون بتازی هامون اگر دریا شود از خون بتازی از دشت و دریا در طلب باید گذشتن بیگاه و گاه و روز و شب باید گذشتن گر سن حرامی سن خطر در پیش داری حکم جلو دار است Hook! حکم جنا دارد سر در پیش داری. برخیز و بشنو بانگ چابوش جانان من، برخیز و بشنو بانگ چابوش. آنک امام ما علم بگرفته بر دوش، تکبیر زن لبک گو بنشین بر احوار، مقصد دیار قسم های جلو دار. تکبیر زن لبک گو بنشین بر احوار، مقصد دیار قسم های جلو دار، مقصد دیار قسم های جلو دار.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer Reihe unserer Sendung. Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran!
Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge aus der Beitragsreihe Iranische Dörfer und ihre Attraktionen. In unserer heutigen Sendung wollen wir Ihnen Dörfer aus der Provinz Khorasan, Razavi, vorstellen. In dieser Provinz befindet sich auch der heilige Schrein von Imam Reza und sie ist daher eine der wichtigsten religiösen Regionen Irans. Wegen der geografischen Lage von Khorasan, Razavi, gibt es dort unzählige Natursehenswürdigkeiten, die noch für viele Touristen unbekannt sind, wie zum Beispiel die Dörfer Kang und Warmer. Bleiben Sie also bis zum Ende des Programms dran, damit Sie diese zwei Gemeinden kennenlernen. Der Ort Kang liegt auf der südlichen Seite des Berges Binalud in einer Höhe von 1700 Metern. Dieses Dorf ist 19 Kilometer von der Stadt Torghabe und 29 Kilometer von Mashhad entfernt. Es zählt zu den Sommerquartieren. Die Struktur ist treppenförmig angelegt, im Ort herrscht angenehmes Klima und er bietet eine schöne grüne Landschaft. Die Geschichte von Kang geht auf die Zeit vor dem Islam zurück und das beweisen der alte Friedhof und die Burg Tirmian und die Karawanserai Shah Abbasi. Die Bewohner von Kang sprechen Farsi mit einem lokalen Dialekt, sie sind schiitische Muslime. Diese Gemeinde liegt neben dem Fluss Kang, der nach der Ortschaft benannt ist. Wegen seiner Lage neben hohen, imposanten Bergen ist das Klima hier kühl und angemessen. Landwirtschaftliche Tätigkeiten auszuüben ist in Kang unmöglich, da es ein sehr steiles Dorf ist. Aber mit Gärtnerei und den dazugehörigen Berufen sowie Viehzucht und Teppichknöpfen beschäftigen sich die Bewohner. Wie schon erwähnt, ist die Struktur dieser Ortschaft treppenförmig, ebenso wie das Dorf Mosule im Nordiran. Das bedeutet, dass jeder Hof eines Hauses zugleich der Dachboden des darunterliegenden Gebäudes ist. Beim Bau der Häuser wurden die Windrichtung und die Sonneneinstrahlung berücksichtigt und so verläuft das Dorf von Nordosten nach Südwesten, um auch mehr Energie sparen zu können. Die Bauten sind mit einer Mischung von Lehm und Stroh bedeckt. Wegen der historischen Struktur hat die Organisation für iranisches Kulturerbe Maßnahmen unternommen, um diese historisch-kulturreichen Werte zu bewahren. Kang hat wegen seiner vielen Natursehenswürdigkeiten sehr viele Besucher. Die grünen, dichten Gärten, der Fluss Kang und die schönen hohen Aussichten im Frühling und im Sommer schaffen ein buntes Bild von diesem Dorf, das jeder bewundert. Es kommen jährlich viele Naturliebhaber, Berg- und Felsensteiger nach Kang, um die hohen Berge zu erklimmen. Auf dem altertümlichen Friedhof, der Gemeinde gegenüber liegt, gibt es sehr alte Grabsteine, auf denen historische Symbole zu sehen sind. Auf jedem Grab gibt es ein besonderes Symbol, das besagt, aus welchem Stamm und welcher Berufsbranche der Verstorbene gewesen ist und ob es sich um einen Mann handelt oder eine Frau.
In Kang sind verschiedene Stämme angesiedelt. Man sagt, dass der erste Stamm, der sich dort niedergelassen hat, der Stamm Mirun aus der Gegend Sistan und Balochistan gewesen ist. Als Souvenirs und Reisemitbringsel dieser Ortschaft sind Berberitze, Safran, Zuckerkandis und Obst zu nennen. Hier wird auch heimisches Brot mit Kartoffeln und Bergkräuter gebacken. Liebe Hörerfreunde, das zweite Dorf, das wir Ihnen heute vorstellen, ist Nomer. Nomer liegt 1765 Meter über dem Meeresspiegel und zählt zu den Gemeinden von Koshmar. Das Klima ist in dieser Ortschaft angemessen und halbtrocken, wobei die Winter aber sehr kalt sind. Die vielen historischen Bauten aus der Zeit vor dem Islam und danach, wie der alte Friedhof, die alte Burg und die Steinmauer, beweisen das Alter dieses Dorfes. Die Bewohner sprechen Farsi mit einem heimischen Akzent und sind schiitische Muslime. Wirtschaftlich gesehen stützt sich das Dorf auf Landwirtschaft, Viehzucht, Gärtnerei und Dienstleistungen sowie die Erzeugung von kunsthandwerklichen Produkten. Zu den wichtigsten landwirtschaftlichen Produkten zählen Weizen, Gerste, Gemüse, Luzerne, Rüben und Hülsenfrüchte. Durch das gute Klima gibt es in dieser Gemeinde viele Obstsorten wie Äpfel, Birnen, Aprikosen, Weintrauben, Pfirsiche, Nektarinen und Maulbeeren. Das Dorf Nomer liegt auf einem hohen Bergzug und ist daher von vielen hohen Gebirgen umfangt. Die Struktur ist zentiert und die meisten Häuser sind einstöckig mit einem flachen Deckboden und kleinen Fenstern. Als Baumaterial werden oft Steine, Ziegel, Rohziegel, Zement und Eisen verwendet. Die Architektur ist sehr schlicht, aber trotzdem bemerkenswert. Die hohen Berge, die grünen Weiden und auch die diversen Blumen und Heilpflanzen wie Majoran und Eibisch schaffen aus dieser Gegend eine faszinierende Landschaft, die von vielen Touristen und Reisenden besucht wird. Zu den Natursehenswürdigkeiten zählen die Felder Kalebori sowie die landwirtschaftlichen Betriebe Hussein Abad und Samon Abad sowie Shazde, Ali Abad und Ismail Abad. In der Nähe von Namer und seinen Weiden sind auch Tiere wie Füchse, Schakale, Wölfe, Hasen, Tiger und Rebhühner zu sehen. Diese Gemeinde besitzt nebenbei historische Bauten wie zum Beispiel das Mausoleum von Sheikh Abul Hassan Namiri, Vater von Sheikh Ahmad Jom, ein iranischer Mystiker, das auf einer grünen Weide 500 Meter entfernt von Namer liegt. Auch die Steinmauer der berühmten historischen Burg Kamar Qal'e und die zwei antiken Friedhöfe vor und nach der islamischen Zeit zählen zu den historischen Bauten der Gegend. Es gibt auch drei Moscheen in diesem Dorf, die nach traditioneller Architektur errichtet worden sind. Teppiche mit kaschmirischen Blüten oder Persepolis-Motiven werden in Namer geknüpft und diese gelten neben Milchprodukten und verschiedenen Obstsorten als wichtigste Souvenirs dieser Ortschaft. Man kann von Kaschmar über eine asphaltierte Straße in den Ort gelangen. Nun schließen wir unser heutiges Programm und wünschen Ihnen eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Gott schütze Sie.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Hojate Ashrafzadeh mit dem Titel Moho Mohi, auf Deutsch Mond und Fisch.
تو ماهی و من ماهی این به که کاشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی آه از نفس پاک تو و صبح نشابور از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag mit dem Titel US-Oligarchie. Weiterhin guten Empfang. Mitte Mai 2016 sagte der demokratische Präsidentschaftskandidat Bernie Sanders seinen Anhängern in Kentucky, die USA seien auf dem Weg, ein Oligarchiestaat zu werden.
But what we are addressing right now is a real threat of oligarchy in America.
Bernie Sanders, demokratischer Präsidentschaftskandidat. Was wir gerade ansprechen, ist die wirkliche Bedrohung durch die Oligarchie in Amerika. Und wie Sie alle wissen, geht es bei der Oligarchie um eine Handvoll wohlhabender Familien, die das wirtschaftliche und politische Leben dieser Nation kontrollieren. Und falls irgendjemand hier denkt, dass wir nicht in die Richtung gehen, dass eine Handvoll Milliardäre und die Wall Street und multinationale Konzerne das wirtschaftliche und politische Leben dieser Nation kontrollieren, wenn Sie nicht glauben, dass das gerade passiert, dann sind Sie nicht aufmerksam. 4 Jahre später unterstützte Sanders Joe Biden als demokratischen Kandidaten für das Präsidentenamt. Einen Mann, der bereits seit fast einem halben Jahrhundert in der US-Politik tätig war. Ein Oligarch par excellence.
This election is the most important in the modern history of this
Bernie Sanders, US-Senator. Diese Wahl ist die wichtigste in der modernen Geschichte dieses Landes. Als Reaktion auf die beispiellosen Krisen, mit denen wir konfrontiert sind, brauchen wir eine beispiellose Antwort, eine Bewegung wie nie zuvor von Menschen, die bereit sind, aufzustehen und für Demokratie und Anstand und gegen Gier, Oligarchie und Bigotterie zu kämpfen. Und wir brauchen Joe Biden als unseren nächsten Präsidenten. Sanders' scheinbar überraschende Aktion war ein wichtiger Schritt, um die Bemühungen seiner Partei, Trump abzusetzen, zu vereinigen. Tatsache ist, dass die Vereinigten Staaten sich zwar als Leuchtturm der Demokratie präsentieren, aber kaum mehr als eine Oligarchie sind. Eine 2014 von den beiden Politikwissenschaftlern Martin Goins und Benjamin Page durchgeführte Studie ergab, dass Wirtschaftseliten und organisierte Gruppen, die Geschäftsinteressen vertreten, einen erheblichen unabhängigen Einfluss auf die US-Politik haben, während der Durchschnittsbürger wenig oder keinen unabhängigen Einfluss hat. Politischen Einfluss zu haben, bedeutet hier, dass der Kongress auf sie reagiert, indem er Gesetze und Richtlinien verabschiedet, die ihnen gefallen.
Geringer Einfluss bedeutet, dass sie ignoriert werden. Der Kongress verabschiedet Gesetze, die in keinem Zusammenhang mit dem stehen, was sie wollen. Laut der Studie haben nur die Reichen den größten Einfluss in den USA und normale Wähler haben im Grunde keinen.
Whether a particular form of governance or democracy is good or bad, has got to be
William Jones, Büroleiter des Executive Intelligence Review in Washington. Ob eine bestimmte Form der Regierungsführung oder Demokratie gut oder schlecht ist, muss allein nach dem Kriterium des Nutzens entschieden werden, den sie dem einfachen Mann gebracht hat. Die Politik, die heute aus Washington kommt, hat wenig mit Demokratie zu tun. Sie ist eher ein roher politischer Versuch, die anhaltende Dominanz der herrschenden Finanzoligarchie zu behaupten, die sich auf die großen Banken von London und New York konzentriert und durch das Militärbündnis der Vereinigten Staaten unterstützt wird. Amerikas oligarchischer Reichtum hat ein Niveau erreicht, das manchmal das Russlands und Chinas übersteigt. Während der Covid-19-Pandemie erhöhten Amerikas 745 Milliardäre ihre Bestände um 70% und damit stieg ihr Vermögen in circa einem Jahr um 2,1 Millionen US-Dollar. Zweifellos fließt ein Teil dieses Reichtums in die Politik. Die Koch-Brüder haben etwa 250 Millionen Dollar in die Wahlen für die Republikaner 2016 investiert, während Michael Bloomberg im selben Jahr etwa 23 Millionen Dollar für die Demokraten ausgab.
This is not a partisan issue. This is an issue of mission.
Mark Morial, CEO National Urban League. Dies ist keine parteiische Angelegenheit. Dies ist eine Frage der Mission. Dies ist eine Frage der Moral. Dies ist eine Frage, in was für einer Nation wir leben wollen. Wollen wir in einer Nation leben, in der die Menschen das Recht haben, ihre Vertreter und ihre Führer zu wählen? Oder wollen wir in einer Oligarchie oder Plutokratie leben, wo nur eine Handvoll Leute das Sagen haben? Wir müssen in dieser Frage führend sein. Bereits 2012 stammten mehr als 40% aller Gelder, die bei Bundestagswahlen ausgegeben wurden, von den Reichsten der Reichsten, nicht von den obersten 1% oder gar dem obersten Zehntel der 1%, sondern von den obersten 1% der 1%. Immer mehr Amerikaner erkennen nun, dass sich ihre Demokratie in eine Oligarchie verwandelt hat. Das Gesamtvermögen der 400 größten Milliardäre Amerikas belief sich 2017 auf 2,7 Billionen US-Dollar, was mehr ist als das gesamte BIP Italiens, 1,8 Billionen US-Dollar oder Frankreichs, 2,5 Billionen US-Dollar. Die Fähigkeit der US-Regierung, ihren Bürgern wirklich zu dienen, wurde für die privaten Interessen einiger weniger Menschen in die Knie gezwungen. In einer Umfrage des Associated Press NORC, dem Zentrum für Forschung öffentlicher Angelegenheiten, vom Juli 2017, glaubten 75% der Amerikaner, dass Menschen wie sie zu wenig Einfluss in Washington hätten und 82% glaubten, dass die Reichen zu viel Macht über die Regierung hätten.
I still say they are illegally running something.
Philippos Melakubello, Friedensaktivist. Ich sage immer noch, dass sie die Vereinigten Staaten von Amerika illegal leiten. Wie können sie es wagen, dies eine Demokratie zu nennen, wenn es keine Regierung des Volkes für das Volk ist, sondern eine Oligarchieregierung, die von wenigen kontrolliert wird? Das sind die Vereinigten Staaten. Sogar die Trump-Regierung, die behauptete, eine Stimme des Volkes zu sein, das seine Interessen gegen eine Elite in Washington vertritt, war der Höhepunkt der oligarchischen Herrschaft. Eine Verwaltung, die unter anderem ganz in den Diensten von Rüstungsunternehmen stand.
With every war,
Imad Mustafa, Botschafter Syriens in China. Mit jedem Krieg erfreuten sich die herrschenden Militärindustriellen und Oligarchen eines phänomenalen Wachstums ihres Reichtums und ihres Einflusses, während junge Amerikaner, meist unterprivilegiert und arm, ihr Leben im finsteren Kreislauf des Tötens und Getötetwerdens opferten. Alles im Namen der universellen Werte, Freiheit, Demokratie und Menschenrechte.
Democracy and human rights.
Anfang 2020 veröffentlichte das Zentrum für internationale Politik, CIP, einen Bericht, wonach zwischen 2014 und 2019 mehr als 1 Milliarde US-Dollar von US-Verteidigungsunternehmen an die 50 besten US-amerikanischen Denkfabriken gespendet wurden, die mit ihren Medienmitteilungen die Berichte des US-Verteidigungsministeriums beeinflussen. Der politische Einfluss von Milliardären hat seit der Citizens United-Entscheidung des Obersten Gerichtshofs von 2010 zugenommen, in der es heißt, dass Wahlausgabenregelungen das Recht von Unternehmen auf freie Meinungsäußerung einschränken. Was Biden betrifft, so hat sich sein Versprechen, besser wieder aufzubauen, als leer herausgestellt. Und die Dinge sind so ziemlich die gleichen wie zuvor. Sein amerikanisches Rettungsgesetz bietet nur so viel Erleichterung, dass es den Menschen ermöglicht, wieder so wirtschaftlich gestresst zu leben wie vor der Pandemie. Schon damals konnten sich 40% der Amerikaner unerwartete Kosten von $400 nicht leisten. Ein System, das es den Reichen erleichtert, reicher zu werden und es den Armen schwerer macht, überhaupt über die Runden zu kommen, heißt nicht Demokratie. Wenn die amerikanischen Bürger eine 3%ige Vermögenssteuer für Milliardäre nicht ernsthaft erwägen und den Mindestlohn nicht auf $15 pro Stunde anheben können, können sie ihr herrschendes System nicht als Demokratie bezeichnen. Wenn die 3 reichsten Menschen in den USA mehr als die untere Hälfte des Landes zusammen besitzen, wäre es nicht besser, dieses System Oligarchie zu nennen? Alles im Allem verläuft die größte Kluft in Amerika heute zwischen Oligarchie und Demokratie. Wenn Oligarchen die Kassen politischer Kandidaten füllen, können sie sicher sein, dass es keine sinnvollen Maßnahmen gegen sie und zugunsten der einfachen Bevölkerung geben wird. Das politische System der USA wurde zu Unrecht als das des Volkes, durch das Volk und für das Volk bezeichnet. In Wirklichkeit wird es von Oligarchen geleitet, die die herrschende Klasse der amerikanischen Gesellschaft bilden. Und vom Volk wird es nur getragen.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.